So, mein Thema heute heißt Zielstrebigkeit. Wissen, wenn wir kein konkretes Ziel vor Augen haben, dann ist es immer schwierig, dass wir auch wirklich da ankommen. Das kennt jeder Fahrradfahrer oder Autofahrer. Wenn du kein Ziel vor Augen hast, wirst du auch nie da ankommen, wo du eigentlich hin möchtest. Ja? So, wenn du sagst, ich möchte gerne in einen Supermarkt, dann fährst du in Richtung Supermarkt und nicht woanders hin. Meine erste Bibelstelle ist aus Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4 und 5. Da heißt es, als er so mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern dort die Erfüllung der Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so lauten seine Worte, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat nur mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, und zwar nicht lange nach diesen Tagen. Was hier interessant ist, dass die Jünger bereits vor dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist Zeichen und Wunder getan haben. Ja, die waren also vorher schon aktiv und jetzt kommt nochmal eine Steigerung rein. Und was mag das wohl sein? Was auf jeden Fall neu dazu kam, ist, dass sie Orientierung bekommen haben für ihre Schritte. Denn am Anfang war es eben so, dass Jesus gesagt hat, wir gehen dahin, ihr macht das, ihr macht jenes. Und jetzt hatten sie auf einmal jemand anderen bekommen, der ihnen gesagt hat, was sie jetzt tun soll. Und das war der Heilige Geist. Und besonders deutlich sehen wir das zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, Vers 6 und 7. Da heißt es, sie zogen dann weiter durch Phrygien und das galatische Land, weil sie vom Heiligen Geist daran gehindert wurden, die Heilsbotschaft in der römischen Provinz Asien zu verkündigen. Was hier interessant ist, sie wollten das Evangelium verkündigen, aber der Heilige Geist hatte für sie einen anderen Ort bestimmt. Und das ist ganz wichtig, dass wir nicht irgendwas machen, was gerade gut ist und was an sich auch richtig oder schön ist, sondern dass wir wirklich das machen, was Gott für uns vorbereitet hat. Wenn wir in anderen Werken sind, andere Dinge tun, dann wird das nicht so von Erfolg gekrönt sein. In Vers 7 heißt es dann weiter, als sie aber in die Nähe von Mysien gekommen waren, machten sie den Versuch, nach Bithynien zu gelangen. Doch der Geist Jesu gestattete es ihnen nicht. Also da hatten sie auch wieder den Versuch gehabt, dahin zu gehen, um das Evangelium zu verkündigen. Und der Geist Jesu sagt, nee, ist für euch nicht dran, sollt ihr nicht machen. Und darum müssen wir wirklich genau gucken, wenn du was machst, und es können gute Dinge sein, es können tolle Sachen sein, sei sicher, Gott möchte das jetzt auch. Ja? Du musst nicht beten, Herr, soll ich grüne oder blaue Socken anziehen und dann 2 Stunden Gebet verbringen? So ist das jetzt nicht gemeint, sondern wenn du richtige Entscheidungen triffst, was du jetzt machen sollst, solltest du immer Gott fragen, was hast du für mich heute vorbereitet? Nicht einfach irgendwas machen, sondern Herr, was hast du für mich vorbereitet? In Psalm 27, Vers 4 und 5, da ist auch wieder von Zielstrebigkeit die Rede. Da sagt der Psalmist, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Also hier finden wir, dass David ein Ziel hatte, nämlich Gemeinschaft mit Gott zu haben. Zusammen mit Gott zu sein. Das war für ihn das Wichtigste. Und da möchte er bleiben. Und dann finden wir in Vers 5, dass er ihn beschützt. Gott beschützt die Menschen, die auf seinen Wegen gehen. Ja, wenn du auf fremden Wegen gehst, wenn du woanders gehst, dann lebst du außerhalb des Willens Gottes, vielleicht noch im zugelassenen Willen Gottes, was noch so gerade möglich ist. aber nicht mehr in dem, was Gott eigentlich für dich vorbereitet hat. Und Gott möchte nicht, dass du irgendwas machst, sondern dass du die Werke tust, die Gott für dich vorbereitet hat. Alles andere wird nicht funktionieren. Und selbst Jesus hatte nur den Auftrag, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel zu gehen. Sein Job war es nicht, über die Landesgrenze hinaus das Evangelium weiterzugeben, sondern er hatte eine konkrete Aufgabe und er hat immer gefragt, Herr, was willst du? Ein ganz praktisches Beispiel finden wir in 2. Chronik, Kapitel 16, Verse 7 bis 9. Da geht es hier um den König von Juda und da kam ein Prophet zu ihm, der ihm ein paar Dinge erklärt hat. 2. Chronik 16, 7 bis 9. Zu der Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Juda, und sprach zu ihm: Weil du dich auf den König von Aram verlassen hast, der hat ihm geholfen, einen Krieg zu gewinnen, und nicht auf den Herrn, deinen Gott, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Hatten nicht die Kuschiter und Libyer eine große Heeresmacht mit sehr vielen Wagen und Reitern? Doch der Herr gab sie in deine Hand, da du dich auf ihn verließest. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Du hast töricht getan, darum wirst du von nun an Krieg haben. Also solange sich der König von Juda auf den Herrn verlassen hat, ist alles wunderbar gelaufen, hat der übermächtige Armeen besiegt und hat Erfolg gehabt. Und dann hat er gesagt, okay, ich suche mir woanders Hilfe. In diesem Falle hat er sich auf den König von Aram verlassen und nicht auf den Herrn. Und das hatte zur Folge, dass er zwar da ein bisschen was ausrichten konnte, aber die Feinde sind nicht in seine Hand gekommen, sie konnten fliehen. Und das ist etwas, wo wir immer wieder Gott fragen müssen, ist das dein Wille für mich? Soll ich das jetzt machen? Und unser Vertrauen ist nicht auf Menschen, was Menschen alles Schönes können, sondern unser erstes Vertrauen ist auf den Herrn. Das hat König Asa dann später auch gemerkt. Und über diese Aussage, die jetzt der Prophet zu dem König gesprochen hat, war der König sauer. Der hat es also nicht gut gefunden, dass der Prophet zu ihm kam und gesagt hat, pass mal auf, das war nicht in Ordnung, was du gemacht hast. Und der König fand das jetzt auch wiederum nicht toll, dass der Prophet ihm sowas an den Kopf wirft. Dann heißt es ein Vers später, 2. Chronik 16, Vers 10, aber Asa wurde zornig über den Seher und legte ihn ins Gefängnis, denn er grollte ihm darüber. Also der Prophet hat ihm jetzt, oder der Seher, der hat ihm Dinge gesagt, was der Herr jetzt spricht, und der fand das nicht gut. Und da er als König die Macht hatte, hat er den einfach ins Gefängnis geschmissen. Das ist übrigens mit vielen Propheten passiert, dass wenn die was gesagt haben, was mir nicht passt, ja, dann kommt er ins Gefängnis. Das finden wir in manchen Diktatoren, wenn du irgendwas sagst, diktatorischen Staaten, wenn du irgendwas sagst, was dem Diktator nicht gefällt, dann geht's ab ins Gefängnis. Wirst du verbannt, kommst in Straflager oder wo auch immer. Und in diesem Falle hat der Prophet ordentlich geredet, das, was der Herr ihm gesagt hat. Und König Asa fand das nicht gut und hat ihn dann ins Gefängnis geworfen. Später dann hat Gott ihm noch eine Chance gegeben, die König Asa nicht genutzt hat. Im 2. Chronik 16, Vers 12 und 13 heißt es, und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seiner Herrschaft. Also er hat die ersten 35 Jahre super gemacht und dann ist er nach und nach, hat er sich auf seine eigene Kraft verlassen und auf andere Menschen. Und dann kam Krankheit und sie nahm sehr zu. Und dann heißt es, und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Das ist also, wenn wir irgendwie ein Wehwehchen haben oder uns nicht gut geht, dann schauen wir erstmal nach menschlicher Hilfe. Die Ärzte, was die können, was die machen und nicht auf den Herrn. Und die Konsequenz davon ist, dass er dann gestorben ist. So legte sich Asa zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seiner Herrschaft. Also der war noch 2 Jahre ordentlich krank, hat den Herrn nicht gesucht, sondern lieber die Ärzte und als konsequent ist er gestorben. Das sind also Menschen, die gut angefangen haben, Wunderbares für den Herrn gemacht haben und zum Schluss haben gesagt, ja, jetzt eigentlich auf Gott vertrauen ist nicht mehr, ich verlasse mich jetzt auf Menschen. Dann kommt leider so eine menschliche Weisheit dazu. Wir sagen, ja, das ist ja alles natürlich, das ist ja normal und so weiter. Und dann sucht man halt Hilfe woanders und Gott möchte zuerst gefragt werden. Das heißt im 2. Buch Mose, ich bin der Herr, dein Arzt. Und wenn jemand diesen Titel hat, ich bin dein Arzt, dann sollten wir diesen auch in Anspruch nehmen. Dann sollten wir sagen, ja, ich weiß, du bist der Herr, mein Arzt, aber ich gehe lieber woanders hin. Wahrscheinlich können die mehr oder können mir besser helfen oder sind geschickter darin als du und du kannst vielleicht maximal noch den Ärzten die Hände leiten und mehr kriegst du auch nicht hin. Das ist eine Beleidigung für Gott. Ja, wir sollen zuerst Gott suchen und auf seine Kraft vertrauen. Und Gott ist kein Hilfsarzt und kein Jobassistent, sondern er ist der richtige Arzt, der gute Arzt. Und Amen. Das ist das, wonach Gott Ausschau hält. Wir sollen von ganzem Herzen auf ihn vertrauen und nicht schauen, was können die Menschen machen. In Jeremia 17, Vers 5, ich habe hier mal Züricher Bibel als Übersetzung genommen, da heißt es, so spricht der Herr, verflucht der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seiner Kraft macht und dessen Herz sich vom Herrn entfernt. Wenn du dich auf Menschen verlässt und guckst, was Menschen können und was die hinkriegen, entfernst du dich Schritt ganz langsam vom Herrn. Das heißt nicht, dass du keine Hilfe von Menschen annehmen darfst, aber deine Quelle ist immer noch Gott. Wie mal jemand sagte, mein Arbeitgeber ist nicht der, der mich bezahlt, sondern meine Hilfe, meine Bezahlung kommt von Gott. Und Gott benutzt meinen Arbeitgeber dazu. Aber wenn ich sage, ja, aufgrund meines tollen Arbeitgebers geht es mir so gut, dann liege ich falsch. Wenn ich aber sage, Gott hat mich dazu veranlasst, in dieser Firma anzufangen und da zu arbeiten und er kümmert sich um alles, dann liege ich wieder richtig. Das ist ein feiner Unterschied, aber es ist ganz wichtig, dass wir sagen, okay Gott, ich habe eine Not, ich habe ein Problem, aber du bist die Antwort, nicht der Arzt, nicht der Mensch, nicht andere Leute, sondern du bist meine Antwort. Preis den Herrn. Wenn wir irgendwas halbherzig machen und sagen, naja, so ein bisschen Gott habe ich auch dabei, dann werden wir nicht so richtig ans Ziel kommen. So wie David das vorhin, also wie David das formuliert hat, eins hätte ich gerne, nämlich Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das muss unser erstes und oberstes Ziel sein. Und sonst kommen wir nicht dahin. Unser Wollen, unser Denken soll auf Jesus gerichtet sein. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in Zeiten von Herausforderungen ist Jesus unser fester Anker. Nicht die Umstände und nicht die Menschen. Preis den Herrn. Matthäus Kapitel 6, Vers 10. Das ist ein einfaches Gebet, was wir vom Vater unser Herr kennen. Da heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Matthäus 6, Vers 10. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Also im Himmel geschieht der Wille Gottes und wir sollen dafür beten, dass dieser Wille Gottes auch hier auf der Erde geschieht. Dein Reich soll hier auf die Erde kommen. Wir ziehen sozusagen das Reich der Himmel runter auf die Erde. Gott hat uns Verantwortung gegeben. Er hat gesagt, ihr sollt über die Erde herrschen. Und diese Verantwortung hat er nicht von uns weggenommen, sondern er hat die Schuld von uns weggenommen und uns wieder eingesetzt als rechtmäßige Herrscher. Und wir sollen hier auf der Erde herrschen. damit Gottes Wille hier auf der Erde geschieht. Und wir sehen in so vielen Bereichen, wo der Wille Gottes nicht geschieht, und deswegen sollen wir dafür beten, dass der Wille Gottes geschieht. Dazu musst du natürlich den Willen Gottes kennen. Was will Gott eigentlich hier auf der Erde machen? Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er ist für ihre Krankheiten am Kreuz gestorben. Und er möchte nicht, dass wir da leichtfertig drüber weggehen und sagen, naja, war ein netter Zug, aber ich mache das jetzt alleine. Sondern verlass dich bitte nur auf den Herrn. Und gib ihm die Ehre für das Ganze, was du tust. Offenbarung 4, 9 und 10. Finden wir eine Form von Anbetung. Und wenn die Menschen oder die lebendigen Wesen, heißt es hier, diese Form von Danksagen und Ehre geben, dann sollten wir das auch machen. Offenbarung 4, 9 und 10. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten, und damit sind jetzt Herrscher gemeint, die hier auf der Erde was gemacht haben, niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze, also die haben etwas erreicht für Gott, niederwerfen vor dem Blick. Okay. Niederwerfen vor dem Lamm, heißt das hier. Niederwerfen vor dem Thron. Ich glaube, vor dem Thron, ja. Die werden ihre Kronen niederwerfen, also ihre Siegeskränze, also das, was sie hier auf der Erde gemacht haben, sagen, okay, das geben wir alles ab, alle Ehre sei Gott, weil sie sich dessen bewusst gewesen sind. Das, was wir hier auf der Erde siegreich machen, machen wir nur mit Gottes Kraft. Und wenn es unsere eigene Kraft gewesen wäre, ist es sowieso nichts wert. Weil es geht darum, dass die Kraft Gottes sichtbar wird, damit er die Ehre bekommt. In Offenbarung 5, 8 bis 10 heißt es dann weiter. Und als es das Buch nahm, hier ist von dem Lamm die Rede, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Also immer wieder diese Haltung, wir beugen uns vor dem Lamm. Wir beugen uns vor Gott. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Also hier diese Kombination aus Lobpreis und Gebet zu Gott. Immer wieder. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm, jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie, unserem Gott, zu einem Königtum und Priester gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Das ist unsere Aufgabe als Priester, hier auf der Erde zu herrschen. Und das ist die Aufgabe, die wir haben. Und das können wir nur machen, weil Jesus uns Autorität gegeben hat über alle Gewalt des Feindes. Das sagt er dann auch in Matthäus 28, Vers 18. Da sagte Jesus zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und diese Macht, die Jesus bekommen hat, die hat er an uns weitergegeben, damit wir das hier auf der Erde machen können und hier auf der Erde herrschen sollen. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn dann die Frage aufkommt, ja, wie soll ich das denn machen? Wie kann ich das hinkriegen, dass ich hier auf der Erde herrsche? Dann finden wir in Epheser Kapitel 3, 14 bis 17 einen Hinweis, dass in erster Linie wir beugen unsere Knie vor Gott. Ganz wichtig. Nicht ich schaffe das schon, ich kriege das schon hin oder wie der Spruch heißt, wir schaffen das, sondern erstmal, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Und er, wenn wir unsere Knie gebeugt haben vor Gott, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Also Gott möchte, dass wir Kraft von ihm bekommen. Das geschieht dadurch, dass wir seine Herrschaft anerkennen und uns vor ihn beugen. Dann heißt es weiter in Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ist die Liebe Gottes gemeint. Die muss in unseren Herzen wohnen. Wenn die Liebe Gottes in uns drin ist und wohnt und Raum bekommt, dann fließt sie auch nach draußen weiter. Du wirst sie nicht für dich alleine behalten können, sondern es wird aus dir rausfließen, weil Jesus gesagt hat, dass die, die an ihn glauben, von dessen Leib werden Ströme, nicht nur ein paar Tropfen, sondern Ströme lebendigen Wassers fließen. Also hier heißt es, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Und wozu ist das Ganze? Das finden wir weiter in Versen 18 bis 19. Damit ihr, damit sind wir gemeint, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das ist im Grunde das Ziel, wo es hingehen soll. Wir sollen erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Und das ist an sich ein hoher Anspruch, aber sobald wir sagen, Herr, hier bin ich beuge mich vor dir, dann wird Gott uns Gnade geben und wir werden erfassen, wie sehr er uns liebt. Und dann werden wir erfüllt bis zur ganzen Fülle Gottes. Also alles, was Gott hat, kommt dann auf uns rein. Preist den Herrn. Amen. Ja, ich habe hier noch eine Stelle aus Jesaja, Kapitel 33, 15 bis 18. Da beschreibt er so ein bisschen das Leben, was wir führen sollen. Da heißt es Jesaja 33, 15 bis 18, wer in Gerechtigkeit lebt und Wahrheit redet, wer den Gewinn der Erpressungen verwirft, wer seine Hände schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen, wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen. Ist gerade in unserer Zeit heute ziemlich wichtig, dass wir von manchen Dingen lernen, wegzugucken. Wir müssen nicht alles wissen, was für Gräueltaten hier auf der Erde geschehen, sondern es heißt hier, wer sein Ohr verstopft, um nicht Bluttaten zu hören und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen. Warum sollen wir uns davon abwenden und das gar nicht erst angucken? Weil es einen Einfluss hat auf uns. Es beeinflusst, das, was du dir anschaust, hat einen Einfluss auf dein Leben. Wenn du dir Gräueltaten und Übel anguckst, dann kommt in dir vielleicht sowas wie Zorn hoch oder wie Unzufriedenheit und warum macht Gott denn nichts? Und wenn du auf den Herrn schaust, kommt drüber, Jesus ist die Antwort. Er ist die Antwort. Und dann heißt es, derjenige, der das tut, der wird auf Höhen wohnen, felsenfesten sind seine Burg. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser versiegt nie. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit und sehen werden sie weiterhin offenes Land. So schauen wir auf Jesus. Das ist die einzige Sache, die uns ermutigt und aufbaut. Ich kann mich daran erinnern, dass selbst mein Chef zu uns reinkam in der Firma und gesagt hat, man kann sich gar keine Nachrichten mehr angucken, weil da wird man ja so total deprimiert. Also ich gucke mir das gar nicht mehr an, das macht mich ja nur noch fertig. Und das ist das, was hier steht, wer sein Ohr verstopft, um nicht die neuesten Bluttaten zu hören und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen. Weil die Dinge ziehen uns runter und lassen unseren Glauben an Gott schwächeln. Weil wir sehen wieder, und warum hat Gott nicht eingegriffen und warum ist das nicht? Und dann sagen wir, Gott, warum kannst du nicht mal? Und ich habe doch gebetet. Und sobald wir uns diese üblen Sachen reinziehen, kommt in uns eine Unzufriedenheit auf. Und das sollen wir nicht tun, sondern wir sollen auf Gott vertrauen, damit unser Glaube nicht anfängt zu wackeln. Eva hat auch die Frucht angesehen und hat sie gesagt, das wäre eigentlich ganz nett, davon zu probieren. Und es ist besser, sich die Dinge, die nicht gut sind, erst gar nicht anzugucken, sondern auf das zu schauen, was gut ist. Nämlich auf unseren Heiland, so wie David das gesagt hat, eins hätte ich gerne, zu bleiben im Hause des Herrn. Und das muss auch unser Bestreben sein. Wir möchten gerne in Gemeinschaft mit Gott bleiben. Amen.
Amen.